Das glaub ich gern. Der spirituelle Podcast aus dem LWH.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Das glaube ich gern, der Folge Nummer 18. Heute mit zwei Besonderheiten. Zum einen haben wir ein Video mit am Start, was diejenigen, die das über Podcast hören, diese Folge natürlich erstmal nicht sehen, aber deswegen sage ich es. Und das ist die erste Besonderheit, dass wir das eben hier aus dem Ludwig-Windthorst-Haus auch als Video aufnehmen, diese heutige Folge. Und die zweite Besonderheit ist, dass wir ein Live-Gespräch aufzeichnen, aber immerhin ein Gespräch, was direkt persönlich geführt wird. Und da freue ich mich sehr, dass Farina Dierker heute hier ist. Herzlich willkommen, Farina.
Danke.
Ganz kurz zu Farina. Sie ist Dr. Farina Dierker ist Referentin in der Frauenseelsorge und geschäftsführende Referentin der KfD hier im Bistum Osnabrück. Sie hat katholische Theologie und Anglistik studiert und Theologie und Kultur als Master in Osnabrück und wurde dort 2021 promoviert. Vorher hat sie dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für katholische Theologie gearbeitet. Sehr schön, dass du da bist. War alles richtig?
Ja,
sehr
schön. Perfekt.
Warum wir diese Folge hier machen, zunächst mal kennen wir uns beide schon längere Zeit, weil wir ja beide im Bistum arbeiten oder in Organisationen des Bistums, im Bistum. Und aber auch, weil wir beide zum Netzwerk Das Bodenpersonal gehören. Das Bodenpersonal ist ein Netzwerk von in Social Media tätigen christlichen Menschen, die halt auf Instagram, TikTok, als Blogger, als YouTuber, als Streamer auf Twitch zum Beispiel auch christliche Inhalte vermitteln. Und das tut Farina eben auf Instagram und ich bin mit dem Podcast dabei und auch auf Instagram. Und da haben wir uns tatsächlich auch mal unterhalten, dass wir gerne mal was zusammen machen würden und sind dann auf ein Thema gekommen, was sich dazu ganz gut eignet, das uns beide hier und da bewegt. Und das heißt Dualismus. Also Dualismus als Thema der heutigen Folge. Was ist Dualismus? Zunächst mal ist es eine Art Weltsicht, die in der Theologie nicht unverbreitet ist oder war, die davon ausgeht, dass Gut und Böse in der Welt gleich stark sind. Das ist nicht der Inhalt der heutigen Folge. Eher die philosophische Bezeichnung für den Dualismus, dass es zwei aufeinander bezogene, aber gegensätzliche Pole gibt, wie zum Beispiel Leib und Seele, Sinnliches und Haptisches, Natur und Technik zum Beispiel, Gut und Böse. Ja, das finden wir in vielen philosophischen Gedanken und das ist eher so das, worum es uns geht. Ganz konkret, wir haben festgestellt, dass es im menschlichen Leben grundsätzlich, ob philosophisch oder nicht, zwei Pole gibt in vielen Punkten, dass man sich der einen oder anderen Seite zuschlägt in den Handlungen, dass man entweder so oder so agiert. Also, dass es ein Entweder-Oder gibt und ganz oft keine Grautöne, kein Dazwischen in vielem, wie wir denken und in vielem, wie wir handeln. Und dafür mag es gute Gründe geben, über die wir heute auch reden werden. Und auch im Glauben gibt es oft diese Gegensätze, die von einigen hochgehalten werden, die traditionell begründet sind, die vielleicht auch ihren Sinn haben, aber die möglicherweise gerade in der Zeit einer Glaubens- und Kirchenkrise auch hinterfragt gehören. Und möglicherweise geht das dann auch in Konfrontation zu denen, die gerne dran festhalten würden in der katholischen Kirche. Da finden wir wahrscheinlich auch das ein oder andere Beispiel. Also zunächst einmal die Frage an dich, Farina. Wie würdest du deinen Instagram-Kanal, über den wir uns erkennen und auf dem auch Teile des heutigen Gesprächs irgendwie verwertet werden, wie würdest du den beschreiben?
Ich würde ihn ein bisschen beschreiben als ein Ort, an dem ich versuche, dem Raum zu geben, was mir Hoffnung gibt, was mich in diesem Dazwischen, in dem Unterwegssein bewegt und genau, ein bisschen zu zeigen, wie prägt eigentlich mein Glaube den Blick auf die Welt, wie ich so auf die Welt gucke, wie mir die Dinge begegnen, die ich da sehe und dabei ist mir wichtig, dass ich auch den kleinen Dingen irgendwie dabei eine Perspektive gebe und die anschaue.
Finde ich ganz toll, dass du, also mir kommt es vor fast täglich, also eine Story postet früh morgens. Wir haben auch schon mal kurz vor 7 haben auch schon mal gechattet, also durchaus wirklich früh, aber in der Zeit würde ich keinen, sagen wir es, geistvollen und geistlich sowieso Gedanken irgendwie auf die Welt kriegen. Aber du machst das wirklich aus Alltagssituationen, dass du ein Foto nimmst und da einfach ein, ja, so einen Lückentext oft nimmst zu irgendeinem Gedanken oder aus irgendeinem Songtext, oder? Das habe ich richtig geschrieben? Oder scheint es mir nur so?
Genau, mal so, mal so. Also die Morgenposts haben halt ganz oft irgendwie erstmal so den Blick aus meinem Fenster mit der Sonne. Das ist sehr praktisch auf der Seite. Genau. Und dann ist es manchmal ein Teil aus einem der Tagestexte. Manchmal ist es aus einem Songtext. Ganz unterschiedlich. Manchmal sind es irgendwie Gedanken, die mir noch aus Gesprächen mit anderen Menschen nachgehen, die ich dann dort gerne immer noch mal teile.
Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was du morgen postest. Ohne jetzt da schon irgendwie eine Festlegung zu machen. Der Tag ist ja noch jung. Aber Musik haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Da haben wir auch viele Gesprächspunkte, dass wir über Musik mal miteinander reden. Vielleicht auch in Zukunft in einem diesen oder ähnlichen Format. Du bist jetzt hier für das Bistum in der Frauenseelsorge tätig. Da kommst du gleich als erste Frage an dich um einen Dualismus, aber nicht drumherum, nämlich Frau versus Mann, oder?
Ja und nein, genau. Ja, eine Beobachtung, die jetzt in Bezug auf die Frauenseelsorge auf jeden Fall in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist, ist, dass es so diese klassischen Frauenseelsorgestellen, wie meine jetzt eine ist, immer weniger gibt. In manchen Bistümern ist das jetzt eher ein Querschnittsthema. Das führt auch nochmal zu manchen Auseinandersetzungen, zu Spannungsverhältnissen so zwischen der Perspektive Frauen, alle Geschlechter, also dass das ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird. Genau, und dieser Frau-Mann-Dualismus ist natürlich einer, der uns in Kirche nochmal besonders bewegt, wenn ich mir einfach nochmal anschaue, seit wie vielen Jahrzehnten Frauen sich dafür einsetzen, dass es eben im Hinblick auf die kirchlichen Ämter eine Gleichberechtigung gibt, was einfach nach wie vor nicht gegeben ist. Deswegen denke ich immer, wir müssen sozusagen das eine tun und das andere nicht lassen. Das hat für mich auch viel mit unterschiedlichen Feminismen zu tun, die da irgendwie nochmal hinterstehen. Ein klassischer Feminismus einerseits und dann andererseits vielleicht eher einer, der intersektional auch nochmal aufgestellt ist und der sich als Feminismus für alle Menschen eigentlich versteht und nicht ausschließlich für Frauen. Und ja, das bringt verschiedene Problemlagen oder Anfragen Herausforderungen mit sich. So.
Finde ich auch ganz interessant, wie ich das finden würde, wenn es diese Stellen nicht mehr gäbe, sondern stattdessen für nur noch für Geschlechtergerechtigkeit. Dann würde ja, sicherlich wäre das korrekt, wenn es sowas gäbe, aber den Frauen, die seit Jahrhunderten tatsächlich in der Kirche nicht wahrgenommen oder sogar unterdrückt werden und ihre vollsten Rechte haben, da auch eine Rolle zu spielen und tatsächlich auch mal sichtbar oder noch sichtbarer, dann diese tatsächlich auch Besonderheit und besondere Stellung, dass es halt Frauenseelsorge gibt im Bistum. Das ist ja, wenn auch eine späte Entwicklung ist ja immerhin eine, denen das wegzunehmen, das fände ich schwierig, tatsächlich. Mhm. Obwohl ich verstehen kann, dass jemand sagt, das ist doch tatsächlich zu dualistisch gedacht, aber da wirst du auch wahrscheinlich auch drüber angesprochen.
So explizit bislang nicht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir eben hier bei uns im Bistum die Frauenseelsorge noch haben, auch dass sie auch so heißt. Das ist in anderen Bistümern, glaube ich, mehr ein Thema. Und wir haben das so mit Kolleginnen auf der Bundesebene jetzt schon mal häufiger thematisiert. Und es ist ein bisschen, glaube ich, auch, und auch das ist irgendwie ein Dualismus, ist auch eine Generationenfrage teilweise.
Das glaub ich schon, ja. Wenn wir über Dualismen reden, wir haben ja beide im Vorfeld miteinander uns unterhalten und unsere Gedanken dazu gemacht. Wo würdest du sagen, stört dich dieses Festhalten an einem Dualismus am meisten oder grundsätzlich an dualistischen Prinzipien, wo es nur das eine oder das andere gibt und kein dazwischen sichtbar wird?
Also mich stört es vor allen Dingen an den Stellen, wo es um Absolutheitsansprüche geht. Also wo Menschen sagen, nee, meine Meinung ist die richtige und das ist auch die einzig richtige und daneben gibt es irgendwie auch eigentlich nichts, was ich tolerieren kann oder wo ich auch nur mal offen und bereit bin, mir die ernsthaft anzuhören. Also wo irgendwie ein Anspruch von richtig und falsch aufgemacht wird, den ja, der erstmal überhaupt nicht mehr offen und diskutierbar ist. Das finde ich immer sehr schwierig.
Fällt dir da ein Beispiel ein?
Ich kann von einem Beispiel berichten, ein Gespräch, was ich hatte, auch auf Instagram mit einem Nutzer, der, als wir jetzt den Queer-Gottesdienst am 12. Mai in Osnabrück in der kleinen Kirche hatten, der sich da eben negativ geäußert hat. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt gehst du heute mal mit dem ins Gespräch. Und für ihn war irgendwie klar, nee, es gibt sozusagen nur diese binäre Geschlechtlichkeit, also Mann oder Frau. Und es die einzig richtige Form der Liebe ist eine heterosexuelle Liebe zwischen Mann und Frau. Und das war für ihn irgendwie sehr unumstößlich, dass das nur so richtig ist und dass alles andere falsch ist. Und ja, da kann ich gar nicht mitgehen, weil ich einfach da sehe, da werden irgendwie, wird auch Würde missachtet, die jedem Menschen nun mal zukommt.
Egal wie er ist, ja. Genau. Das heißt, wahr und falsch und richtig und falsch wurde da gleich mit absolut gesetzt, ja.
Ja, genau.
Sehr interessant. Könntest du nicht vorstellen, oder ich würde das für mich zumindest sagen, dass dualistisches Denken ja in einer gewissen Weise auch hilfreich ist. Dass wir, glaube ich, ohne gewisse Werte, die auch absolut sind und wozu es auch das absolute Gegenteil geht, gar nicht durchs Leben kommen könnten. Oder? Also, dass es nicht grundsätzlich falsch ist, solche Haltung auch zu haben, die ein eindeutiges Ja oder ein eindeutiges Nein mit sich bringen, oder?
Genau, also ich glaube, dass gewisse Dualismen, vielleicht auch in Anführungsstrichen, dass die schon wichtig sind, um irgendwie Orientierung zu haben, weil sonst schnell auch die Gefahr besteht, dass Dinge irgendwie uferlos werden und dass Menschen ja auch solche Orientierungen suchen und brauchen, um irgendwie sagen zu können, so kann ich mein Leben irgendwie gestalten. Und ich habe nicht auf einmal alle Optionen und alles ist relativ und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ist jetzt irgendwie richtig oder falsch für mich, weil ich mir das auf einmal alles aussuchen könnte oder so. Insofern glaube ich, dass da Dualismen eine gewisse Orientierung geben.
Vielleicht gerade in der heutigen Zeit, wo es ja doch wirklich kompliziert ist, einen Durchblick durch das, was in der Welt gerade los ist und auch einen Durchblick durch das, was an Erwartungen an uns gestellt wird oder was wir selbst an uns erwarten, ja, von uns erwarten, da überhaupt einen Durchblick zu behalten. Mhm. Ich glaube, da ist hilfreich und viele Menschen sind auf der Suche und so würde ich mir auch, sagen wir, populistische Bewegungen zum Beispiel erklären oder auch im Bereich der Religion sehr, überzeugte und in ihren Aussagen sehr prägnante Religionen oder GlaubensvertreterInnen, die schlicht und ergreifend sagen, wir haben da die Antwort. Wir haben da die Antwort, einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Da fällt mir auch ein ehemaliger US-Präsident ein, der das wirklich perfekt konnte. Also falsche Antworten auf die richtigen Fragen gegeben hat, aber einfache, die jeder verstanden hat, die auch vom Intellekt her jeder verstanden hat und die eben die Orientierung geben, in diesem Dschungel der Welt irgendwie durchzublicken. Ich glaube, dafür ist das grundsätzlich wichtig und ohne das ging es wahrscheinlich gar nicht, dass irgendwie eine Struktur in unserem Kopf ist, wo man auch sich irgendwie langhangeln kann, wenn es einem irgendwie, wenn man Fragen hat. Aber es kann eben zur Gefahr werden und es kann missbraucht werden. Im politischen, genau. Gesellschaftlichen wie kirchlichen wahrscheinlich auch.
Ja und genau, bei dem Stichwort einfache Antworten auf Fragen, das ist immer so eine Alarmleuchte, wo ich dann denke, okay, wenn die Antwort zu einfach ist, dann ist da wahrscheinlich schon mal irgendwas schwierig dran. Mhm. So.
Ja, aber dann leben wir in Social-Media-Zeiten, in denen es um kurze, prägnante Inhalte geht. Ja, denn weder Instagram, wo du drauf bist, TikToks, noch kürzere Einheiten, selbst Facebook als relativ altes soziales Medium hat ja nur begrenzt Platz und Twitter ist mit 140 Zeichen. Also das heißt, man muss, egal was man macht und gerade vielleicht in komplexen Themengebieten wie zum Beispiel dem Glauben oder auch in politischen Zusammenhängen, wo es ja auch nicht immer schwarz-weiß geht, auch wenn es manchmal so scheint, dann ist man in Social Media schon irgendwie zum Kurzfassen gezwungen und das wirkt dann sehr schnell wie eine einfache Antwort. Ach, so ist das. Und da gibt es ja auch in Deutschland eine Partei, die das wirklich auch durchaus beherrscht oder auch ausnutzt. Ja. Mit ganz einfachen Sachen, die einfach die Realität ja nur in zwei Farbschattierungen oder nur in Schwarz und Weiß darstellt tatsächlich. Ne?
Ja, und da wird irgendwie ja auch mit den Sorgen und den Ängsten und Bedenken der Menschen gespielt. Also wenn du dir einen Dualismus auf so eine Weise zunutze machst, ja. Mhm.
Orientierung kann Dualismus geben, aber jetzt mal ein Blick auf unsere katholische Kirche. Da gibt es ja auch so einige und auf ein paar werden wir ja gleich im folgenden Gespräch noch eingehen, so einige Leute, die das nutzen, also tatsächlich diesen, diese, wie wir gerade schon gehört haben, wahr und falsch, richtig und falsch, ganz klar von sich behaupten, sie wüssten dann das Richtige oder wüssten, wie man es macht. Mhm. Fällt dir da jemand ein, der oder eine Gruppe ein von Menschen, die in der katholischen Kirche sich für diese klare Haltung des einen oder des anderen stark machen?
Das geht, glaube ich, nicht ganz in die Richtung deiner Frage. Aber was natürlich, ich gehe vielleicht nochmal auf das Thema Frauenweihe, wo ja die Argumentation derer, die weiterhin sagen, nee, das geht nicht, die sagen halt, das ist irgendwie Tradition und das Kirchenrecht sieht es nicht vor. Und das ist irgendwo ja auch ein absolut Setzen. Und ja, so wie ich Dogmatik gelernt habe und verstehe, ist es ja eigentlich die Aufgabe, auch Dinge immer wieder neu zu übersetzen und immer wieder zu überprüfen an den Zeichen der Zeit und zu schauen, passt es noch in den Kontext? Müssen wir irgendwie da nochmal neu und anders denken?
Mhm. Wobei das Kirchenrecht sowie alle Gesetzestexte ja diese normierende Funktion haben und in gewissen Weisen ist es auch ganz gut. Ich bin sehr froh, dass es auch eine Ampel Rot und Gelb und Grün gibt und nicht noch ein Hellgrün, ein bisschen Gelb und sowas, denn das wird zu Verkehrschaos führen. Also ich glaube, dass gewisse Regeln in der Gesellschaft und vielleicht auch in der Kirche richtig sind, zunächst einmal, weil das Gesetz so verabschiedet wurde, das ist ja richtig. Aber das dann zu missbrauchen oder zumindest anzuwenden, um seine Position, die heutzutage vielleicht nicht mehr ganz nicht allen Menschen zeitgemäß erscheint, dann zu begründen, ist natürlich ein geschickter Schachzug, weil man gegen das kanonische Recht gut, das ist halt ein richtiges Gesetz, ne? Und eins, was auch viel reglementiert und an dem wir uns halten müssen. Aber es ist halt ein Gesetz und da gibt es quasi Definitionen im ein richtig und was man nicht tut, ist ungesetzlich. Ne?
Gleichzeitig sagt das Kirchenrecht, also beziehungsweise KirchenrechtlerInnen sagen, wir richten uns ja nach der Dogmatik. Und schreiben dann, die in Recht.
Ja, aber so. Bin ich ja für eine Novelle.
Dürfen wir darüber sprechen?
Sprechen, das ist schön, dass wir dürfen, aber dann gibt es ja möglicherweise auch mal eine Novellierung, ganz genau.
Genau.
Heizungsgesetz dauert ja auch seine Zeit und bei der katholischen Kirche dann vielleicht noch, aber es, wir geben die Hoffnung nicht auf.
Jo.
Sehr schön. Warum ist es gerade heute, wir haben uns ja über Dualismus vorher ausgetauscht, wichtig über Dualismus zu reden? Wir haben gerade schon gesagt, es wird oft missbraucht, dieses Entweder-Oder und das Nichtsehen von Zwischentönen. Ich glaube aber, dass es eine andere Art von Freiheit mit sich bringt, wenn man sagt, das ist zwar so gewesen, Tradition in der katholischen Kirche oder bei vielen Menschen, und ich bin davon ganz auch nicht ab von Festhalten an Traditionen, aber haben ihre Berechtigung, aber ich glaube, wenn man das auch mal hinterfragt und erstmal sich die Frage stellt, muss das so fest sein, dass es auch eine Art von Freiheit im Denken bringen kann. Vielleicht auch gerade in der Zeit, wo jetzt, wo einfach viel auch im Umschwung ist, nicht zuletzt in unserer Kirche, aber auch in der Politik, Gesellschaft, Klimakrise mit anderen weiteren Krisen, die wir leider um uns herum haben, dass wir einfach dann auch mal ein bisschen out of the box denken. Das heißt in diesem Fall out of the Dualismus. Ne? Also kann ich mir vorstellen, dass es eine Art von Freiheit gibt. Vielleicht steigen wir mal ein in einige Dualismen, die wir uns mitgebracht haben und gucken mal, ob es zwischen dem einen oder anderen dann auch gute Zwischentöne gibt, Gutes dazwischen gibt. Fangen wir mal an mit dem Thema Glauben. Glauben als ein Pol, als ein Teil, als eine Richtung des Dualismus und das Gegenteil ist dann natürlich Nicht-Glauben. Gibt es da was zwischen? Wahrscheinlich ja, oder?
Ja, ich würde da so ein bisschen den Aspekt des Zweifelns und Hinterfragens in diesem Dazwischen sehen und vielleicht auch reflektieren. Und das ist für mich was eigentlich ganz grundlegend und grundsätzlich zum Glauben dazugehört oder dazugehören muss, weil ich eigentlich gar nicht glauben kann, ohne das nicht auch zu reflektieren, ohne nicht auch meinen Zweifeln irgendwie damit hineinzubringen. Und ich glaube, als Mensch müssen wir zweifeln.
Ja, und
das ist zumindest immer so meine Haltung. Und das widerspricht ja überhaupt nicht dem Glauben, sondern gehört eigentlich wesentlich dazu. Ich habe in meinem zweiten Semester eine Vorlesung zu dem Thema gehört, wer glaubt, hört auf zu denken, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und da war so ein bisschen die These meiner Professorin damals, nee, wer glaubt, ist schon mitten im Denken. Und das finde ich total wichtig, weil ja auch das ganz oft aufgemacht wird, so ein Dualismus zwischen Glauben und Denken. Und als wäre Glauben irgendwie was Irrationales. Und dabei ist es für mich irgendwie etwas total Rationales, nicht nur, aber eben was Ganzheitliches.
Ich bin selbst von meinem Glauben auch sehr, jetzt nicht kopflastig, aber insgesamt bin ich ein Mensch, der vieles versucht, sachlich zu erklären. Mhm. Das ist bei Glauben natürlich zwangsläufig begrenzt, was ja auch gut ist, denn es hatte doch einen nicht unerheblichen Teil auch des Emotionalen, des nicht, nicht Intellektuellen, wie auch immer, so viel, wie man sich als Theologe, Theologin auch in irgendwelchen Formulierungen ergehen kann und sie möglicherweise lang sitzen auf Latein aufschreibt oder so. Naja, aber viele Jahrhunderte lang war es aber doch so in der katholischen Kirche. Da kommt wahrscheinlich auch möglicherweise der heute von vielen TraditionalistInnen beschworene normative Charakter des Lehramtes her. Viele Jahrhunderte war es ja so, dass das Denken über Glaubensdingen dem Lehramt überlassen wurde, den Männern also, und der das Volk, ob Männlein oder Weiblein oder was auch immer dazwischen, was es damals ja auch gab, ne, also nur wurde es nicht zugelassen, aber dass eben die tatsächlich dann einfach hören mussten, glauben mussten und nicht denken sollten. Also ich glaube, da leben wir schon in einer ganz dankbaren Zeit und auch in einer ganz dankbaren Religion, Konfession und einem guten Bistum. Also heißt nicht, also ich bin da wirklich sehr, sehr froh, dass wir da hier auch so eine Offenheit haben, dass wir dazu auch uns ermuntern können und dank Social Media sowieso alles natürlich nach unserem Willen auch publizieren können, darüber reden können. Noch ein anderes Beispiel ist, wenn von Unglauben geredet wird. Ist ja noch was anderes als Nichtglauben. Unglauben hat man oft irgendwie auch in fundamentalistischen Kreisen oder sowas, Ungläubiger und sowas. Ist das was anderes? Also das wäre der dritte Pol, wäre aber auch irgendwie das Gegenteil von Glauben. Oder kannst du eine Definition, was ist Nichtglauben, was ist Unglauben? Ist Unglauben was, Glauben an was anderes, oder? Bin ich auch.
Ich glaube, Unglauben könnte für mich auch sein, das, woran ich eben nicht glaube. Ach, ja, es gibt, ich kriege das jetzt auswendig natürlich nicht hin, aber es gibt auch ein total gutes Unglaubensbekenntnis von Marco Michalczyk. Macht Poetry Slam unter anderem auch.
Und ist Referent bei uns im LWH immer wieder, das ist sehr schön. Ja, der ist spitze, genau. Ganz, ganz toll. Macht auch Podcasts übrigens.
Ja.
Sehr schön. Anderer Punkt, Geistliche und Laien. Das ist natürlich auch erstmal im Gegenteil, aber in der heutigen Zeit möglicherweise auch nicht mehr gut und richtig an dieser Polarität festzuhalten. Oder wie willst du das sagen? Brauchen wir in der katholischen Kirche immer einen geistlichen Gegensatz zu den Laien? Oder?
Das ist eine total spannende Frage. Wir haben ja sozusagen von der Taufe her sind wir ja erstmal alle sozusagen gleich begabt mit Geist. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was macht die Weihe mit uns? Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist ja eigentlich die grundsätzliche. Brauchen wir das Weiheamt? Und das ist immer so der Punkt, wo ich dann bei dem Thema Frauenweihe denke, weiß ich gar nicht. Also ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, also in diese Kirche würde ich mich nicht weihen lassen. Und dahinter steht ja auch ein bisschen die Frage, wie ist eigentlich die Struktur? Wollen wir die eigentlich so oder eben das, was du sagst, brauchen wir das eigentlich so im Gegenüber? Ich glaube, das ist eine Frage, die kirchenintern noch überhaupt nicht gut geklärt ist. Also,
aber was geklärt ist und was ja seit Jahrzehnten zumindest gelebte Praxis ist, dass Aufgaben, wesentliche Aufgaben des Gemeindelebens, der Liturgie, der Kirchenmusik und auch der Gemeindeleitung schon tatsächlich jenseits von Weihe gehen, die früher so auch nicht denkbar waren. Dass also tatsächlich die wir heute noch als Laien Menschen bezeichnen, viele Aufgaben schon übernehmen, bis hin zu, was haben wir jetzt, dass Beerdigungen bis hin zu Taufen, die jetzt hier bis zum Osnabrück von Laien gemacht werden dürfen, die Leitung von Gemeinden, das hat sich ja da was getan. Die Frage ist, müssen wir daran weiterhin festhalten als Dualismus in vielen Punkten? Möglicherweise gibt es Punkte, wo wir sagen, da da ist dieses Sakrament noch besonders wichtig für die Zukunft der Kirche. Ich kann dazu noch keine Prognose oder auch keine Meinung so sagen. Das gibt es vielleicht, aber in vielen, vielen Punkten, für das früher selbstverständlich das Sakrament notwendig war, sehen wir ja Jahrzehnten, dass das eben nicht mehr so ist. Mhm. Ja. Und das ist vielleicht ein Grund, da einfach offen drüber nachzudenken und auch mit denen, die daran festhalten, zu reden. Denn es gibt vielleicht Argumente, die mir jetzt auf Anhieb nicht einfallen, die dafür sprechen, dass wir eben dieses Sakrament, was es ist, einfach brauchen in unserer Kirche. Ja. Obwohl es gibt andere Konfessionen, die es so nicht gibt. Und ja, da kann man nicht sagen, dass alles so ganz viel schief läuft. Also nee, natürlich genau. Nicht.
Eben. Und gleichzeitig Religion. Ja. Gibt es irgendwie Erfahrungen, also die ich auch selber mache, wo ich denke, gut, also vielleicht habe ich die besten gottesdienstlichen Erfahrungen in Settings, wo es wo dann eigentlich überhaupt kein Geistlicher dabei ist, wo wir halt selber gucken und unterwegs sind und machen.
Wo die Laien aktiv sind, aber nicht als Laien, sondern als Menschen, so auf einer gewissen flachen Hierarchie. Das ist eine tolle Idee und ich glaube, da ist auch schon viel, viel praktisches Tun, was wir alle zum Glück wahrscheinlich schon erlebt haben. Ja. Über Frauen und Männer hatten wir gerade schon geredet und vieles, was da dazwischen gesehen werden kann, im Blick auf deine Tätigkeit in der Frauenseelsorge. Statt von Frauen und Männern künftig nur noch von Menschen zu reden, würde aber vielen Anliegen der einzelnen Geschlechter aber auch nicht gerecht. Also das in der Sprache zu behalten, Frauen und Männer, von mir aus als Bezug aufs biologische Geschlecht, ist dann sinnvoll? Oder würdest du sagen, wir können grundsätzlich sagen, diese Begriffe Frauen und Männer brauchen wir gar nicht mehr?
Ich würde schon sagen, dass wir die Begriffe brauchen, wenn eine Person als Frau, als Mann oder als Transperson oder wie auch immer sich so bezeichnen möchte. Aber ich würde irgendwie ungern Leute mit dieser Zuschreibung von außen adressieren müssen. Aber klar, ich glaube, das ist natürlich immer Teil unserer Identität.
Wobei eine Öffnung des Weiheamtes, wenn es die denn weiterhin, wenn es das so als zweites gibt, natürlich auch sagen würde, steht allen offen, die sich zu welcher geschlechtlichen Identität auch immer beziehen. Also nicht Frauenweihe, sondern Weihe für alle. Ja. Tatsächlich, ja, wäre dann der richtige Ausdruck. Mir fällt ein, die Schöpfung versus die Evolutionstheorie. Also, dass man einfach sagt, das eine ist biblisch und aus Sicht vieler Christinnen und Christen richtig. Das andere, also gibt es gewisse Anhaltspunkte, dass die Wissenschaft ausgehend von Charles Darwin dann doch durchaus recht hat und wir das möglicherweise auch schon beobachtet haben, dass das nicht so ganz falsch sein kann. Es geht aber beides. Also es kann beides wahr sein, oder?
Genau, also grundsätzlich, genau die Spur müssen wir vielleicht nicht aufmachen, aber grundsätzlich gibt es natürlich sowieso die Erkenntnis, dass beides, also sowohl Schöpfungstheologie als auch die Evolutionstheorie, dass die ja eigentlich auf grundsätzlich unterschiedlichen Ebenen davon sprechen. Was ich spannend finde an der Stelle, deswegen habe ich mich auch in der Promotion damit beschäftigt, ist so der Versuch, beide trotzdem miteinander in einen Deutungszusammenhang zu bringen. Und das tut die Prozesstheologie eben. Sie versucht dann theologisch auszudrücken, wie Gott sozusagen in der Evolution auch wirksam ist. Ich habe mich ziemlich intensiv mit einer evangelischen Theologin aus den USA beschäftigt und sie spricht zum Beispiel von einem Genesis-Kollektiv. Also geht davon aus, dass Gott so wirkt, dass Impulse in Richtung Schöpfung gesetzt werden und die Schöpfung dann aber, das ist dann ein bisschen wie bei Thomas von Aquin, in Zweitursachen, spricht ja Thomas von Aquin davon, weiter wirkt. Also die Geschöpfe haben dann die Möglichkeit, sich eben zu dem Impuls, der von Gott kommt, zu verhalten. Und das erzeugt wiederum dann eine Reaktion bei Gott. Also das ist ein sehr dialogischer Prozess.
Deswegen der Name Prozesstheologie.
Genau. Ja.
Ich habe in der vorletzten Folge, glaube ich, auch mal, vorletzte war, weiß ich nicht, aber ich habe es gemacht, auf jeden Fall vor wenigen Wochen die Frage, wie kann Gott in der heutigen Welt noch wirken, in einer Zeit, die von Naturgesetzen doch durchzogen ist? Wo gibt es überhaupt noch Einflussmöglichkeiten Gottes in der Welt? Ich glaube möglicherweise welche gefunden zu haben, die jetzt auch nicht aus meinem Kopf entspringen, aber wo es durchaus Gründe gibt, daran gern zu glauben, dass es eben nicht den passiven Gott gibt, der die Welt nur einfach einmal gemacht hat und dann geht es weiter evolutionistisch, sondern dass es durchaus Möglichkeiten gibt und Interesse von ihm gibt, ja, hier die Welt zu begleiten im Werden und Sein. Ich würde gerne Pause machen, weil es Mittagessenzeit ist.